Wort heute. Heute ist das aus 1. Buch Könige, Kapitel 14. Lesen wir mal. Und der Elia von Lüste von dem Eisachen Bibeljans. Das war also, wenn man so beginnt, schließlich. Pachte Ahab, so war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Und es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, das sei denn auf mein Wort. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm also, gehe von hier und wende dich nach Osten und verstecke dich am Bach Krit, der östlich des Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach sollst du trinken. Und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Und er ging hin. Und er tat nach dem Wort des Herrn, er ging hin und blieb am Bach Krit, der östlich des Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, und da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen mehr. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm also, mach dich auf, geh nach Zarabat oder Sarepta, das zu Zidon gehört, und bleibe dort. Sieh, ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe. Dort las Holz aus, und da rief ihr zu und sprach, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, was ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, hole mir doch ein bisschen Brot, was in deiner Hand. Und sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, wenn ich einen Kuchen habe, außer einer Hand von Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich lese ein paar Holzstücke auf und will hingehen, und es mir und meinem Sohn bereiten, dass wir es essen und danach sterben. Und Elia sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Geh hinein, tu nach deinem Wort, aber bereite mir zuerst einen kleinen Kuchen von diesem Rest Mehl und bring ihn mir heraus. Und dir und deinem Sohn bereite danach. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, da der Herr Regen geben wird, auf dem Erdboden, er ging hin. Und sie ging hin und tat nach dem Wort Elias und sie aß. Er und sie und ihr Haus jede Tage. Das Mehl im Topf ging nicht aus. Das Öl im Kuchen war nicht da. Nach dem Wort des Herrn, das durch die Erde. Ich habe diesen Text heute Vormittag im Auto gehört. Das ist nicht was anderes, wenn man einfach eine Geschichte hört, als wenn man sie selber liest. Weil man sich dann besser auf das konzentrieren kann, was man hört. Wenn er also die Bibel liest, liest du euch selber vor, wenn er niemanden dabei hat. Um mit einem Ergebnis die Bibel zu lesen, muss man immer als erstes die Tatsachen finden. Welche Tatsachen sind in diesem Text? Was fällt euch auf?
Das erste Mal, Elia zu dem König Ahab sagt, es wird nicht regnen, bis ich wieder sage, es wird regnen. Das heißt, es wird eine Trockenzeit geben.
Er sagt es nicht einfach, sondern er sagt es im Namen Gottes. So war der Herr lebt. Das heißt, sein Wort hatte Autorität. Und er bekräftigt das nochmal. Und zwar dadurch, dass er sagt, es wird keinen Regen geben, bis ich das sage. Daraus ergibt sich die erste Frage für uns. Ist du Christian? Hat es solche Qualität, dass unser Ort so viel Autorität hat, dass es auch vor Königen Orte, hohen politischen Orten Gewicht hat. Und wenn, wie ist es, also wie kommt es dazu? Gerade bei Elia kann man merken, dass mit Sicherheit nicht damit zusammenhängt, dass er eine gute Beziehung oder eine freundschaftliche Bekanntschaft mit dem König gehabt hätte. Die beiden waren sich in herzlicher Feindschaft miteinander verbunden. Ahab konnte Elia überhaupt nicht leiden. Und Elia war von Ahab genervt, weil er nie oder fast nie auf Gottes Wort gehört hat. Also so ungefähr, wie die meisten Regierungen bis auf den heutigen Tag gestrickt sind. Also Ahab war ungefähr so ein König, wie die Regierungen bis heute eigentlich ähnlich sind. Und doch konnte er ein Wort sagen, was sich auch als wahr herausstellt. Deswegen konnte Elia auch ein Wort sagen, was auch genauso passiert. Wie kommen wir denn zu so einer Art Reden?
Also dazu gehört Gottes Furcht, dass ich wirklich das tue, was Gott mir sagt. Und dass ich dazu berufen bin.
Wozu, dass unser Wort Gewicht hat? Dazu wird man nicht berufen. Es gibt eine ganz einfache Regel im Neuen Testament, die jetzt nämlich dann so weiter.
Ich denke, das hat damit zu tun, dass der Elia vor Gott steht, also in seinem Leben. Er steht vor Gott.
Wir werden gleich im nächsten Text was mehr ist. Aber damit unser Wort Gewicht hat, oder wenn es das Gewicht kriegt, wenn es das vielleicht noch nicht hat, dazu gehört, dass wir die Regel beachten. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles, was mehr ist als das, ist aus dem Bösen. Wie viele Leute sind ganz schnell und sagen, ich schwöre. Wenn ich das schon höre, bin ich genervt. Was muss jemand beschwören, wenn sein Wort normalerweise so ist, wie er das sagt? Und unser Wort hat Kraft. Vielleicht wundern sich manche, wenn sie die Evangelien lesen, was Jesus sagt. Zum Sturm sei still und zum Meer werde ruhig. Und es wird ruhig. Und die Jünger sind total schockiert, weil sie dachten, vielleicht kann man zu Mensch zureden, aber doch nicht sogar zu Naturereignissen. Ich hatte Gott sei Dank, als ich jung im Glauben war, einen Mann Gottes als Lehrer, bei dem ich das beobachten konnte, weil sein Wort Kraft hat. Und das war kein lauter Mensch, gar kein Schreiherz. Er hatte einen ganz freundlichen Umgang auch mit seinen eigenen Kindern und war ein witziger Mann, hat über seinen eigenen Fehler lachen können wie ein Junge. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, seine Tochter war damals 4 Jahre. Sie kam einen Tag ganz krank aus der Schule. Meine Eltern hätten gesagt, geh dir mal hin und morgen früh was ist denn los. Die waren immer ganz ordentlich und pflichtbewusst. Bin ich ganz dankbar für. Hab versucht, das auch meinen Kindern so weiterzugeben. Hat nicht bei allen gleich gut funktioniert. Aber ebenfalls das weiterzugeben hat. Und diese Mann gelernt. Diese Mann hat gesagt, ach, Mädchen, komm. Bist du krank? Predigt dir nicht, Herr Jesus. Du siehst, mein Mädchen ist ganz krank geworden. Ich vertraue dir, dass sie morgen wieder gesund ist.
Glaubst du das?
Ja, morgen darfst du trotzdem noch mal zu Hause bleiben. Ich bin am nächsten Tag extra hingefahren, um zu sehen, was da draus geworden ist. Die war gesund. Und ganz barmherzig war, hat sie trotzdem einfach einen Tag aus der Schule genommen. Von diesem Mann habe ich das erste Mal gehört, dass er bei ganz schlechtem Wetter bei einer Veranstaltung ist. Das Wetter genauso bedroht hat wie Jesus und das hat genauso funktioniert. Ich habe das ein oder zweimal daraufhin selbst gemacht in meinem Leben. Und es hat diese Wirkung. Wenn ich sage, dann bedeutet das, dass dann genau über uns bleibt das Hoffen und an allen Stellen rundherum rücken. Das sagt, ich will, dass unser Glaube diese Qualität bekommt. Nicht, dass wir irgendwelche Zirkusnummer machen, Zauberkunststückchen. Aber dass es klar ist, dass unser Wort die Autorität hat, Situationen, und zwar notfalls weltweit, zu verändern. Das ist eigentlich in diesem Frühjahr, war die Welt ganz in Angst, dass in Nordkorea ein Atomkrieg ausbricht, weil sich der dortige Regierungschef und der amerikanische gegenseitig so provoziert haben. Das ist wirklich ein Schritt davor. Wir haben an einem Freitag diese Sache angesprochen, dass um Gottes Willen diese Sache nicht passiert. Und zwar aus einem einfachen Grund. weil Gott im Moment in der Zeit der Ernte verordnet hat, wo weltweit Menschen, die an Jesus Christus gläubig werden, für Gottes Reich gerettet sind. Ich wusste an diesem Tag, dass Gott das Gebet direkt erhört hat. Ich habe später erfahren, dass in derselben Zeit noch andere Gläubige genau dasselbe Herzensanliegen hatten und genau dasselbe ausgesprochen haben. Und das Ergebnis können alle Menschen auf der Welt sehen. Zwei Verrückte bekämpfen sich nicht mehr, sondern haben Freundschaft miteinander geschlossen. Unser Wort muss Kraft haben. Das zweite in unserem Text. Da sind wir schon einen Schritt weiter.
Aber ich versorgt von den Raben.
Noch vorher. Ich fasse es mal so zusammen. Gott hört nicht nur auf Elia und macht, was er sagt, sondern Elia hört in jedem Punkt auf Gott und macht, was Gott zu ihm sagt. Und damit haben wir nämlich das Geheimnis, wie das Wort, wie unser Wort kräftig wird. Und zwar dadurch, dass wir Gottes Wort hören und tun. Sowas nennt man Gemeinschaft mit Gott. Und dazu braucht man nicht eine besondere Berufung, sondern das ist die Berufung von jedem Gläubigen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wenn ich Menschen treffe, oft sind es ganz nette Menschen, aber ich merke, sie tun nicht, was Gott sagt. Da kriege ich schlechte Laune. Weil das ihr eigenes Leben kraftlos macht. Und jeder von uns hat nur ein kostbares, sehr wertvolles Leben. Und das ist einfach zu schade, dass wir das kaputt machen. Deswegen ist es so notwendig, zu lernen, Gottes Stimme zu hören, umzutun. Und das ist nicht schwer. Das sind oft einfache Dinge, nach Osten zu marschieren und an einem Bach sich zu verstecken, war einfach. Hätte auch ein Kind hingehen. Brauchte man nicht viele Jahre Schulbildung und Geografieunterricht. Im schlimmsten Fall musste man höchstens mal jemanden fragen, sag, gibt dann Bach, der heißt Grip und wie komme ich da hin? Dass man da nicht einen alten Opa fragt, der schon blind geworden ist, sondern vielleicht einen Händler, von dem man weiß, dass er viele Reisen macht. Aber hier ist es sogar noch anders. Das war in der alten Heimat von Elia. Den kannte also zumindest von früher oder von seinen Vorfahren diese Gegend. Und ich sage das, wenn Gott uns was sagt, dann ist das nicht so kompliziert, dass wir das nicht tun könnten. Aber wahrscheinlich oft so, dass wir es lieber nicht tun wollen. Und zwar besonders dann, wenn wir besonders kluge Leute sind oder uns zumindest für besonders klug halten. Das ist ein großes Problem, dass viele Leute Verbesserungsvorschläge haben und denken, Gott ist auf diese Verbesserungsvorschläge vielleicht noch angewiesen. Einzig Gute dabei, dass Gott sich durch solche Besserwisserei nicht beeindrucken lässt. Petrus war nämlich so jemand. Er hatte immer Verbesserungsvorschläge. Als Jesus geredet hat, dass er leiden muss und sterben wird, ist er sofort dazwischen gegangen. Ach ja, das sollte nie passieren. Er kriegt eine sehr strenge Zurechtweisung von Jesus. Aber macht ein paar Tage später genauso weiter. Als er seinen Jüngern die Füße waschen, sagt er, ach nein, du bist doch der Lehrer, ich will dir die Füße waschen. Und als Jesus sagt, wenn du das nicht machen lässt, hast du überhaupt keinen Anteil an mir, geht das mit demselben Blödsinn weiter. Ja, Herr, dann auch gleich noch meine Hände und den Kopf mit. Und wieder muss Jesus ihn zurückmachen. So recht und sagt, wer gebadet ist, den muss man nicht zusätzlich noch waschen. Wenn jemand so gestrickt ist, dass er immer solche Einwände hat oder Verbesserungen oder der fährt am besten, wenn er Gott darum bittet, dass er ihn züchtigt, streng erzieht, dass das aufhört. Wie er sich so verhält. Also immer Dinge besser weiß als Gott, dem empfehle ich, dass er Gott bittet um eine strenge Erziehung, dass das aufhört. Bei dir war das nicht gehört. Ich sage das. Normalerweise haben unsere Eltern einen Anteil daran, ob wir leicht oder schön oder schwer hören. Es gibt zwei Fehler, die sie dabei machen können. Entweder sie sind nachlässig und zu weich und lassen ihrem Kind immer dessen Willen. Oder sie sind so streng, dass sie immer versuchen, den Willen ihres Kindes zu brechen. Beide Wege führen dazu, dass man versucht, seinen eigenen Weg zu brechen. Und trotzdem ist es immer unsere persönliche Entscheidung, ob wir hören wollen und es auch tun. Und in den Sachen Gottes geht es tatsächlich auch um unser Leben. Sind es nicht die bestimmten Klamotten, die wir anziehen wollen und vielleicht nicht dürfen, oder wie lang oder wie bunt unsere Haare oder Fingernägel sind, sondern da geht es um Dinge, die
wirklich
lebensentscheidend sind. Und das will ich in diesem Kapitel ganz perfekt. Elia macht, was ihm gesagt wird, und Gott macht, was er ihm gesagt hatte. Und das Ganze funktioniert so zeitlang. Es wird nicht gesagt, wo die Raben das Brot und das Fleisch her hatten. Es gibt auch keine Informationen, ob die das bezahlt haben oder ob damals einer Raben gefüttert hat, wie man heute die Tauben füttert. Heute gibt es wahrscheinlich Tierschützer, die würden sich darüber aufregen. All diese Dinge sind nebenbei völlig unwichtig. Gott kümmert sich um das Leben seiner Leute. Und er hat dabei Möglichkeiten. Die können wir zwar aus der Bibel lernen, aber sonst noch nicht mal davon träumen. Hat jemand mal drüber nachgedacht, warum Gott nicht von Anfang bis Ende den Raben schickt? Oder von Anfang bis Ende Elia mit dieser wunderbaren Mehl- und Ölvermehrung ernährt? Man kann darüber nachdenken. Aber man wird zu keinem anderen Ergebnis kommen, als dass Gott das so macht, wie er das macht. Wir können daraus nur lernen, er ist weder an die Art der Versorgung von vornherein festgebunden. Gott ist nicht an die Art, wie er jemand versorgt, festgelegt, noch an die Zeit, wie lange etwas wie dauert. Manchmal passt die Versorgung genau in die natürlichen Abläufe und manchmal setzt es die natürlichen Abläufe genau außer Kraft. Das heißt, wie Gott handelt, ist zwar sicher, und zwar im Blick darauf, was er versprochen hat. Wie Gott handelt, das ist zwar sicher im Blick auf das Ergebnis, aber wie Gott handelt im Blick auf die Art, wie er zu diesem Ergebnis kommt. Das Ziel, das ist sicher. Aber wie Gott dieses Ziel erreicht, das ist vollständig in seiner Hand. Ist nur wieder eine Sache. Er sagt es seinen Knechten, den Propheten. Elia kriegt vorher die Information, wie Gott ihn hat. Das ist mein zweiter Wunsch heute Nachmittag. Dass wir so mit Gott in Verbindung sind, dass wir von ihm erfahren, nicht nur, was wir machen sollen, sondern auch, was Gott macht. Das ist nämlich der zweite Punkt, der das Christsein betrifft. Nicht nur, dass unser Wort Kraft hat, die Kraft Gottes, sondern auch, dass wir Gottes Absichten kennen, dass wir Gottes Absichten wissen. Elia wird also eine Weile versorgt, bis der Bach austrocknet. Dann sind die Raben aus ihrem Dienst entlassen und Gott hat einen neuen Weg. Er sagt dem Elia, was als nächstes sein soll. Ganz vom Osten über die Grenze Israels weg, ganz nach Nordwesten, wieder über die Grenze Israels weg. Er sagt, das ist die Gegend, die zu Sidon ist, ein anderes Königreich. Dadurch war der Prophet, der den Suchen von Ahab, den Nachforschungen Ahabs, also des Königs und seiner Polizei, entzogen. Und das bringt uns zu der nächsten Wichtigkeit. Sein Wort hatte Kraft so sehr, dass sich das Klima geändert hat. Und trotzdem war er während dieser Zeit Flüchtling. Wie passt das zusammen? Viele Menschen denken, entweder ist man ganz stark und dann ist das, dann beherrscht man alles. Oder eben man ist ganz schwach und dann funktioniert nichts. Da hilft uns wieder das Neue Testament. Es heißt, dass wir diesen Schatz, nämlich Jesus Christus, in uns, in irdenen Gefäßen haben, also in ganz zerbrechlichen Umhüllung. Oder etwas einfacher gesagt, Gottes Kraft ist in den Schwachen. Und auch das gehört zum Christsein. Die ganze Autorität Gottes ist besonders und gerade bei denen erkennbar, die gleichzeitig menschlich gesehen nicht die Gewinner, die Überflieger sind, ist gleichzeitig gerade in denen sichtbar, die aus menschlicher Sicht nicht gerade im obersten Level angesiedelt sind. Gott sagt ihm, geh in diese Stadt und ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Punkt. Wenn Gott uns eine Anweisung gibt, dann ist das nicht wie beim Puppenspieler, der dann an den Fäden von dem, oder wo die Puppe an den Fäden des Spielers hängt. Christsein ist gerade nicht so eine Art Religion, dass Gott alles vorneweg bestimmt hat. Gott hat einen Plan. Aber er erwartet, dass wir mit ihm zusammen arbeiten. Das heißt, dass das, was er uns sagt, wir genau befolgen, aber dann auch über weite Strecken eine große eigene Verantwortung haben. Ich sage das mal so. Gott hat gesagt, geh an den Bach und versteck dich und ich werde dich dort mit Raben versorgen. Und dann lesen wir nicht, dass Elia dann, als er dorthin gekommen ist, gebetet hat, Herr, bitte zeig mal, ob ich hinter diesem Strauch oder neben diesen Felsen oder wo mich sonst verstecken soll. Da erwartet Gott, dass er selbstständig entscheidet. Und wir lesen auch nicht, dass Gott zu ihm gesagt hätte, wenn der Rabe kommt, musst du warten, bis er sich hingesetzt hat. Dann schmeißt du deine Jacke da drüber, dann kämpfst du mit ihm, bis er das Brot wieder losgelassen hat und dann musst du das auf der rechten Seite kauen. Oder versteht ihr? Und Elia war einer von den Volk Israel. Für den war es verboten, zum Beispiel Aas zu essen. Wir dürfen also davon ausgehen, dass das Fleisch, was er gekriegt hat, nicht von irgendwelchen verhungerten Tieren stammt, was die Raben sich dann abgepickt haben. Und dass Elia das nicht roh gegessen hat, sondern höchstwahrscheinlich sich ein Feuer gemacht hat, an dem er das ein bisschen gebraten hat oder gekocht mit Wasser. Das müsste Gott ihm auch nicht extra sagen. Das hat er nämlich schon als Kind gelernt. Das ist der nächste Punkt. Hören auf Gott nimmt uns nicht aus der eigenen Verantwortung. Die Dinge, die wir gelernt haben von Kind an, nämlich auch vernünftig und ordentlich zu machen. Er geht zu dieser Stadt und er sieht eine Witwe. Es steht wieder nicht, woran er die erkennen konnte. In meiner Kindheit war das noch ganz einfach. Da waren die Witwen immer als Zeichen ihrer Trauer schwarz gekleidet. Wenn ich manchmal die iranischen Aufmärsche sehe, dann könnte man denken, alles Trauernde, na so eine. Wenn die ganzen Staatsbeamten unterwegs sind, diese ganzen Frauen mit dem schwarzen Kleid, könnte man denken, sind alles Verbittelte. Ich denke, dass es damals auch irgend solche offizielle Kleidung gab. Und er hat sie gesehen. Und er spricht sie an. Bring mir ein bisschen Wasser. An dieser Stelle entscheidet sich hier. Dieser fremde Mann hatte dieser fremden Frau gar nichts zu befehlen. Wenn diese Frau frech ist, oder wenn die ängstlich ist, oder wenn die faul ist, also egal. Dann denkt sie natürlich, was soll dieser blöde Mann? Seit wann bediene ich hier noch fremde Leute? Oder sie denkt, Hilfe, so ist schon mein Mann gestorben, nun quatscht mich jeder Fremde auch noch an, schnell weg. Oder sie denkt, ich sterbe sowieso bald, warum sollte ich jetzt noch jemanden bedienen? Mir hilft ja auch nicht jemand. Und es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten. Solche einfache Bitte missachten kann. Ich halte das für wichtig, weil ich denke, dass wir oft in unserem Leben auch solche Anreden kriegen. Und es ist eine große Frage, wie wir damit umgehen. Und ich denke, es gibt mindestens dreimal mehr Argumente, nicht auf solche Anfrage zu reagieren, als das zu tun. Ich denke, für jedes solche gibt es bestimmt mehrfach mehr Gründe, nicht darauf zu reagieren, als das zu machen. Deswegen, ich finde das bemerkenswert. Wir lesen das so, als muss das so sein. Die Frau muss gar nicht machen, was sie hat gesagt, aber erstens, sie macht. Und der Prophet ist noch nicht fertig und sagt, wenn du mir Wasser bringst, bitte bring mir auch noch was zu essen dazu. Und dann sagt sie ganz offen, übrigens, sie erkennt, dass das ein Mann Gottes ist. Woran eigentlich? Oder woran weiß ich, dass sie das erkennt?
Steht im Text.
So wahr der Herr dein Gott
lebt. Natürlich, so wahr der Herr dein Gott lebt. Sie spricht ihn an als einen Mann Gottes. An so ein herrliches Lächeln. Nee, natürlich, da steht es nicht, aber es steht noch im Umfeld.
Vers 9 steht schon. Dass Gott sie halt auch vorbereitet hat, das sagt er jedenfalls zu Elia.
Vorhin.
Nein, das war noch nicht die Vorbereitung. Das könnte sein. Es könnte das sein, ja.
Dann erinnere dran.
Bitte? Ich habe dort einer Witwe
gefragt. Einfach ist, er hatte doch seinen Prophetenmantel an. Du hast alles schon vergessen.
Na klar, haben wir das vergessen. Steht mir nicht.
Da steht es nicht. Richtig, könnte man sehen, dass sie vorbereitet war. Aber ich denke, das ist ganz einfach. Die Vorbereitung ist eben solche praktische. Sie sieht, dort ist ein Mann Gottes. Sie sieht das an seinem herrenen Mantel. Das ist der Mantel, der übrigens dann runtergeschmissen wird und den Elisa kriegt. Männer Gottes sind oft so ein bisschen anders. Und dann redet sie mit ihm offen und sagt, so wahr der Herr dein Gott lebt. Das ist eine übliche Schwurformel gewesen, also um zu bezeugen, dass Gott selber das sieht. Wenn ich noch irgendetwas habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug und siehe, ich lese, deswegen sammle ich mein Holz hier auf, damit ich das letzte backe mit meinem Sohn zusammen esse. Einmal noch satt werden und dann sterben wir sowieso. Also sie antwortet das. Da unterhalten sich also mit einem Mal die Ausländerin und der Mann auf der Flucht. Und sie sagt mit ein paar Worten, was ihr Problem ist. Und was er antwortet, was dir liegt nicht. Fürchte dich nicht. Ich habe gehört, dass in der Bibel 365 Mal steht, fürchte dich nicht. Ich habe das zuletzt noch nicht nachgezählt. Wenn das stimmt, dann ist für jeden Tag einmal. So viele Tage das Jahr hat, so oft finden wir in den unterschiedlichsten Situationen diesen Befehl. Fürchte dich nicht. Das gilt, ob wir vom Bundesamt, vom Gericht oder sonst irgendwo sein. Fürchte dich nicht. Hast du kein Geld mehr? Natürlich habe ich nicht. Das ist ein schwieriges Gespräch vor dir. Fürchte dich nicht. Du musst eine Entscheidung treffen. Fürchte dich nicht. Selbst an der Schwelle des Todes. Fürchte dich nicht. Die Frau war noch an der Schwelle des Todes. Da kriegt sie von dem Mann Gottes gesagt, fürchte dich nicht. Das ist wirklich das Erste, was Gott jemandem sagt, der mit ihm in Berührung kommt. Wenn wir ehrlich sind und nicht versuchen, ihn zu beeindrucken, sondern mit unserer ganz realen Not vor ihn auch kommen, dann ist das Erste. Fürchte dich nicht. Dann das Zweite. Geh, mach, was du gesagt hast oder was du tun willst. Aber mach zuerst einen kleinen Kuchen. Für mich. Dann für deinen Sohn. Was können wir daraus lernen? Ganz wichtig. Eine ganz wichtige Sache. Die Sache Gottes zuerst. Ich weiß, dass es eine ganz große Herausforderung ist. Weil wir von klein an lernen, unsere eigene Sache. Oder die der Familie oder die des Volkes. Aber unsere zuerst. Und Gott erwartet, dass wir seines zuerst im Blick haben. Macht es möglich. Aber wenn der Prophet das sagt, dann finde ich noch eine Sache ganz, ganz wichtig. Wem tritt es auf? Das ist ein Adjektiv. Einen kleinen Kuh. Diese Bescheidenheit. Der Prophet sagt nicht, jetzt nimm das ganze Mehl, was du jetzt noch hast, und mach ein ordentliches Brot daraus. Ich bin schließlich so weit gelaufen und hatte tagelang jetzt nichts mehr zu essen. Die Raben kamen ja nicht mitgeflogen, die waren nur dort an dem Bach gewesen. So, nun machen wir erst einen kleinen Gruß. Ihr Lieben, was heißt das für uns? Das Lernen, dass wir Gottes Sache zuerst machen, ist nicht so schwer, dass wir das nicht schaffen können. Weil die Sache Gottes zuerst immer nur eine kleine Herausforderung ist. Es fordert von uns trotzdem unsere ganze Entscheidung und auch unsere ganze Entschiedenheit. Ich stelle mir das so vor, dass die Mutter den Plan hatte, einmal, bevor sie verhungern, sich noch satt zu essen. Ich weiß, wie Mütter handeln, wenn sie ein Kind haben. Sie versuchen alles, dass das am Leben bleibt. Garantiert hat diese Frau vorher erstmal alles verkauft, was sie hatte, um das Kind so lange wie möglich am Leben zu halten. Und dann die letzten Tage gab es schon kaum noch was zu essen. Immer in der verzweifelten Hoffnung, vielleicht noch mal Arbeit oder irgendwas zu kriegen, um das Ende ein Stück hinauszuzögern. Dann am Schluss, im letzten Moment, wenn die Hoffnung schon tot ist, ein einziger Punkt, wo man sagt, einmal, bevor der Junge stirbt, soll er noch einmal was machen. Wir essen einmal gemeinsam, noch wie normal. Dann ist sowieso zu spät. Und von diesem einmal etwas abzunehmen, das fordert was. Nämlich die Aufgabe der eigenen Pläne und der eigenen Sicherheitsmethode. Man denkt, ein kleiner Kuchen. Aber das funktioniert nur, wenn Sie dafür Ihren eigenen Plan wirklich beiseite legen und Ihre eigene Sicherheitsmethode aufgibt. Und das, ihr Lieben, belohnt Gott. Wenn später Jesus sagt, übrigens in derselben Gegend, als auch eine Mutter zu ihm kommt, mit einer besessenen Tochter, die am Ende das kriegt, worum sie gebeten hat, sagt Jesus, solchen Glauben wie bei dir habe ich nicht mal bei den Israeliten. Dann haben wir hier nämlich eigentlich das perfekte Vorbild im Alten Testament. Denn seine eigene letzte Sicherheit aufzugeben, das ist der Glaube, der Bruder, heutiger Predigtext, offizieller Predigtext, diese andere Witwe, die im Tempel ihr letztes Geldstückchen und wir lesen nicht, dass Jesus ihr dann aus von Judas gefordert hat, dass er aus deren Kasse was erstattet. Wir lesen auch nicht, dass andere sich um die dann gekümmert haben, aber wir lesen, dass das, was diese Frau gegeben hat, mehr wert war als das, was alle anderen eingelegt haben. Und dass Gott das sieht. Deswegen bin ich sicher, dass auch diese Frau danach Hilfe gekriegt hat. Weil Gott auch die Menschen sieht, die bereit sind, auf ihre eigene Sicherheit zu gehen. Denn so spricht Gott. Wenn jemand so handelt, zu dem kann man das Wort Gottes sagen. So geht das dann im Vers 18, Vers 14 weiter. Mit jemand, der bereit ist, seine letzte Sicherheit aufzugeben, mit dem kann man die Geheimnisse Gottes teilen. Und sie macht das so, und es passiert. Entsprechend dem Wort Gottes, das er durch Elia geredet hat. So endet unser Abschnitt. Dann sehen wir das letzte Mal, wie eng diese Verbindung zwischen Gott und seinem Mann war. Und ich wünschte mir alles solche Männer oder Frauen Gottes, bei denen das Wort Gottes und unser Wort übereinstimmt. Dann sind wir gesegnete Leute, geeignet, den Lauf dieser Welt nach dem Willen